Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das unsere Energieproduktion und damit unsere gesamte Lebensqualität maßgeblich beeinflusst. Mitochondrien. Diese winzigen Organellen sind entscheidend für unsere Energiegewinnung und für unsere Gesundheit. Doch was passiert, wenn sie nicht optimal arbeiten? Und wie können wir unsere Mitochondrien unterstützen, damit sie uns die nötige Energie liefern? Ich freue mich sehr, heute Dr. Siddhartha Popat bei uns zu haben. Ein erfahrener Arzt, der sich auf die Gesundheitsoptimierung durch mitochondriale Therapie spezialisiert hat. Wir sprechen über die Ursachen von Energiemangel, die Auswirkungen von Frühjahrsmüdigkeit und wie man mit den richtigen Therapien, Ernährung und mentalen Techniken die Energielevels langfristig steigern kann. Dr. Popat, lieber Siddhartha, herzlich willkommen. Es ist großartig, dich hier heute bei mir zu haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Julia. Ich freue mich, bei dir zu sein und freue mich auf die Fragen von dir und natürlich auch auf die Fragen der Community, denn da ist ja schon einiges eingegangen und insofern, das ist für mich natürlich großartig, dieses große Interesse an meiner Arbeit. Also, schieß los.
Bestens, das lasse ich mir nicht zweimal sagen, lieber Siddhartha. Du hast in unserem Vorgespräch oft betont, wie wichtig Mitochondrien für unsere Energieproduktion sind. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte zum Start erklären, was Mitochondrien sind, wie sie arbeiten und warum sie für unsere Gesundheit und Energie so entscheidend sind? Also die Basics zum Einstieg.
Das ist natürlich schon ein Thema, was ich ein Wochenende lang erzählen könnte. Ich versuch's mal ganz kurz und knapp, weil wir müssen tief, tief, tief zurück in die Entstehung des Lebens gehen, in die Ursuppe, in die Zeit, wo Energie produziert wurde ohne Mitochondrien und der Abfallstoff war Sauerstoff. Und irgendwann hat sich der Sauerstoff in diesem Urmeer so gesättigt gelöst, dass dann irgendwann der Sauerstoff tatsächlich sogar giftig wurde für diese Zellen. Und es gab dann andere Bakterien, neue Bakterien, die ersten Lebensformen, die wir auf der Erde haben. Und die konnten Sauerstoff verstoffwechseln. Und diese sind die Urgroßeltern der Mitochondrien. Denn die normalen, die ersten Zellen und diese sauerstoffverarbeitenden Zellen haben sich dann zusammengetan, haben fusioniert. Im Fachchinesisch nennen wir das die Endosymbiontentheorie. Und es ist so, dass diese Mitochondrien tatsächlich mittlerweile in allen Zellen, allen Bakterien, Pflanzen, Tieren, natürlich aber auch im Menschen in unterschiedlicher Menge da sind. Wenn ich Patienten habe, die sagen dann Mitochondrien, hä, was ist das? So, jetzt kommen immer die Langweiler und sagen, das sind die Kraftwerke der Zelle. Das ist mir viel zu platt. Jetzt stellt euch doch mal vor, wo das Leben auf der Erde herkommt. Das Leben, alles Leben kommt aus der Sonne, aus dem Licht. Und was macht das Licht? Das Licht nimmt das Grüne der Pflanzen, das Chlorophyll, und bringt das in einen energetischen Zustand. Und dieser energetisch höhere Zustand führt letztendlich unter Verbrauch von Kohlendioxid und Wasser zur Entwicklung von Stärke, also von Zucker, von Traubenzucker letztlich. Und irgendwie müssen wir ja in uns wieder Lebenskraft, Lebensenergie, Sonnenlicht produzieren. Und genau das machen diese kleinen Zellbestandteile. Die nehmen die Stärke, den Zucker, den Traubenzucker, die nehmen Sauerstoff und machen daraus Sonnenlicht. Biochemisch nennen wir dieses Sonnenlicht ATP, Adenosintriphosphat. Aber es produziert auch Wärme. Das heißt, wenn unsere Mitochondrien gut funktionieren, ist uns warm. Sind unsere Mitochondrien krank, frieren wir. Die Mitochondrien haben noch so viel mehr Bedeutung außer der Energieproduktion. Hormonaktivierung zum Beispiel, Entgiftung und gesund alt werden. Das heißt, wenn Zellen irgendwie in eine Sackgasse kommen, dass daraus eine Krebszelle werden könnte, dann sind es die Mitochondrien, die sagen, Stopp, Notausgang jetzt. Und das nennen wir den programmierten Zelltod, im Fachdeutsch Apoptose. Auch dafür sind die Mitochondrien zuständig. Also, du siehst, die Mitochondrien sind so viel mehr als nur Energieproduktion, auch wenn alle immer nur über die Energieproduktion sprechen. Dafür sind wir heute Abend hier, da ein bisschen Klarheit hineinzubringen.
Das nenne ich mal eine bildhafte Erklärung zum Start. Herzlichen Dank, lieber Siddhartha. Jetzt interessiert mich und bestimmt auch unsere Biogener Community, wie wirkt es sich denn aus, wenn die Mitochondrien sozusagen ihren Job weniger gut machen? Und welche Auswirkungen hat eine eingeschränkte Funktion der Mitochondrien auf unseren Gesamtgesundheitszustand und auch im Detail auf unsere Energielevels?
Das kann alles bedeuten. Es kann sein, dass du keine Ausdauer hast. Es kann sein, dass du morgens nicht gut aus dem Bett kommst. Es kann aber auch sein, dass du Schwierigkeiten hast, schwanger zu werden, dass du in Wechseljahre kommst, dass du Schilddrüsenprobleme kriegst. Es kann sein, dass du nicht gut entgiften kannst und dadurch in Brain Fog kommst. Es kann sein, dass dein Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie du es gewöhnt bist, dein Herz, deine Muskeln vor allen Dingen. Also, welche Zellen haben die meisten Mitochondrien? Daran kann man es ja ableiten. Durchschnittlich sagen wir, dass die Körperzellen des Menschen zwischen 1000 und 2000 Mitochondrien haben. Unsere roten Blutkörperchen haben gar keine. Unsere Herzmuskelzellen und Gehirnzellen haben 10.000. Und tatsächlich hat die Zelle im Eierstock, das heißt die Zelle, aus der letztendlich das kommende Leben entsteht, 200.000-300.000 Mitochondrien. Das ist absolut der Hammer. Das bedeutet, wenn die Mitochondrien nicht funktionieren, kannst du genau schauen, welche Zelle braucht viele Mitochondrien, wie funktionieren die nicht mehr, was passiert dann? Ist ein Mensch krank, stellt er mit einer bestimmten Regelhaftigkeit bestimmte Funktionen nach und nach ein. Das Erste, was wir zum Überleben nicht mehr brauchen, sind die Skelettmuskeln. Das heißt, du wirst müde und hast keine körperliche Leistungsfähigkeit mehr. Dann aber stellt der Körper auch die Aktivität ein, die die Darmschleimhaut hat, um aus der Nahrung die Mikronährstoffe zu assimilieren. Dann stellt er das Immunsystem ein, dann stellt er das Denken ein. Das sind so die Reihenfolgen, die sind jetzt nicht bei jedem Menschen gleich. Jeder Mensch hat andere individuelle Reihenfolgen oder Schweregrade oder spürt mehr davon oder spürt mehr davon. Nicht jeder, der jetzt in einer Erschöpfung ist, spürt unerfüllten Kinderwunsch, weil vielleicht Kinderwunsch jetzt gar keine Rolle spielt. Aber umgekehrt, hast du einen Patienten mit unerfülltem Kinderwunsch oder ein Paar, denk mal an die Mitochondrien. Ist immer eine gute Idee.
Ich persönlich finde ja die vielen Facetten, die du gerade genannt hast, der mitochondrialen Funktion oder eben auch mitochondrialen Dysfunktion enorm spannend. Nun haben wir für diese Episode auch erstmalig unsere Community über die MyBiogener Coach App gefragt und dazu hat Linda eine interessante Frage gestellt und zwar: Meiner Freundin wurden auch über die Chemotherapie viele Mitochondrien zerstört. Können diese wiederhergestellt werden? Eine echt spannende Frage. Können Mitochondrien per se wiederhergestellt werden, lieber Siddhartha?
Unbedingt. Wir haben die Möglichkeit, Mitochondrien zu messen, Mitochondrienfunktion zu messen. Das machen wir mit unseren Top-Laboren. Wir haben drei Möglichkeiten in Deutschland, wo wir das messen können. Die Professorin, die diesen Mitochondrien-Test nach Europa geholt hat, das ist Frau Professor König in Magdeburg. Wir haben die Möglichkeit, diese Mitochondrien, diesen BHI zu messen in Limburg bei Biovis und wir haben die Möglichkeit, das bei meinem Partnerlabor aus der Praxis bei Ganzimmun in Mainz zu machen. Wir haben also durchaus für jeden die Möglichkeit, das Blut dorthin zu schicken, denn es wird an den echten lebenden Mitochondrien des Patienten gemessen. Das heißt, das Blut muss mit dem Kurier so bald als möglich ins Labor geschafft werden. Das heißt, die Blutentnahme erfolgt, nachdem wir dem Kurier bestellt haben. Ja, so dass also ganz, ganz schnell das Blut dorthin transportiert werden kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Das geht natürlich auch aus Österreich und aus der Schweiz, überhaupt kein Thema. Da haben wir überhaupt keinen Kummer mit. Aber wir müssen diese Labore nutzen. Die helfen uns, diese Mitochondrien zu messen. Das würde ich also Lindas Freundin natürlich auch empfehlen. Und dann kann man anhand dieses sogenannten BHIs sehr genau gucken, wie wir den Mitochondrien helfen können und mit welchen Methoden und mit welchen Mikronährstoffen und mit welchen Infusionen, mit welchen Kofaktoren wir das tun, werden wir im Laufe des Abends natürlich noch besprechen.
Sehr gut, damit haben wir auch schon die erste Ask the Customer-Frage beantwortet. Und Siddhartha, wenn ich dich richtig verstanden habe, dein Weg in der therapeutischen Praxis führt dich dazu auch in die Labordiagnostik, korrekt?
Jein. Immer jein.
Jetzt will ich es doch genauer wissen, bitte.
Zwingend. Es kommt bei mir darauf an, dass jeder Mensch wirklich einzigartig ist und für jeden Patienten und für jeden Menschen wird bei uns ein Maßanzug geschneidert. Das ist absolut schwierig für mich, irgendwelche allgemeinen Dinge zu sagen, weil mir ist es klar, dass die Zuhörer das gerne hätten. Kochrezepte sind Mist. Wenn wir kochen, kochen wir aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus. Nun gehe ich sehr strukturiert vor bei meinen Patienten. Das heißt, ich will gar nicht sagen, dass ich aus dem Bauch heraus behandle, aber ich behandle individualisiert. Und da hilft mir manchmal die Analyse des vegetativen Nervensystems schon sehr viel weiter. Ich habe die Möglichkeit, damit zu schauen, beispielsweise beim Höhentraining, werden wir später darüber reden, dass ich das Gerät richtig einstelle. Das mache ich mit der Analyse des vegetativen Nervensystems. Ich kann einen Atemanhaltetest nutzen. Ich kann Labortests nutzen. Und jetzt muss man immer schauen, was ist denn jetzt die individuelle Notwendigkeit? Es gibt Menschen, die sind ein bisschen krank. Da reicht mir die VNS-Analyse. Und es gibt Menschen, die sind brutal krank. Da muss ich natürlich Labor machen.
Verstehe. Und das erklärt auch den individuellen Weg, den du wählst, um sozusagen den Maßanzug für deine Patientinnen und Patienten entsprechend zu schneidern. Da kommen wir eindeutig später direkt nochmal drauf zu sprechen. Ich würde in der nächsten Frage gerne auf das Thema der Umweltfaktoren wie zum Beispiel Elektrosmog oder Luftverschmutzung eingehen. Wie sehr belasten sie unsere Mitochondrien und was können wir dagegen tun?
Also das ist ein Riesenthema. Ich habe in meinen Vorträgen immer ein ganzes Bild von möglichen Ursachen chronischer Erkrankungen oder Mitochondriopathien, denn chronische Erkrankungen sind fast immer durch eine sekundäre Mitochondriopathie verursacht. Wir haben zum einen die Giftbelastung und da ist leider die Luft alleine nicht hinreichend. Ja, da haben wir leider auch das Glyphosat über die Nahrung, wir haben das Nanoplastik über die Ernährung, wir haben natürlich Quecksilber, Aluminium, Cadmium, alle verschiedenen Schwermetalle, die da eine Rolle spielen. Wir haben Elektrosmog in allen Varianten, also von 5G über Decktelefon, über das Problem, das wir mit dem WLAN überall haben, insbesondere bei Menschen, die in ihrem Schlafzimmer nicht abgeschirmt sind, haben wir da die Fähigkeit des Körpers nachts zu regenerieren, unterbunden. Das ist ein Riesenproblem in meinen Augen. Wir haben Schwierigkeiten mit Fehlernährung, also Mangelernährung, dadurch, dass die Nahrungsmittelqualität nicht mehr so ist, wie sie früher war. Stichwort hier ist die industrielle Nahrungsmittelproduktion, ein Riesenthema. Wir haben das Problem, dass wir bestimmte Nahrungsmittel übermäßig zu uns nehmen. Stichwort hier Kohlenhydrate oder zu viel Proteine oder eben Fleisch aus Mastbetrieben voll mit Antibiotika und Hormonen. Wir haben die Schwierigkeit chronischer Infekte, die die Mitochondrien kaputt machen, also Viren, Retroviren, Corona, Corona-Impfung, alles in der Richtung Borrelien, Co-Infektionen, Herpesviren Typ 1 bis Typ 6 sind alles Beispiele. Reaktivierung, Epstein-Barr-Virus, Reaktivierung, Tumorerkrankungen. Wir haben die Zahnstörfelder, wir haben die Zahnmaterialien, denkt bitte daran, dass die Kunststoffe in den Kunststofffüllungen, wenn die Kleber nicht vernünftig ausgehärtet sind, dann eine irre Belastung des Körpers darstellen können. Natürlich haben wir Patienten, die hier Quecksilber, dort Goldfüllungen haben, auch eine absolute Katastrophe. Also wir haben so viele, viele, viele Dinge und lass mich nicht vergessen an dieser Stelle, die seelischen Themen, die unerlösten seelischen Konflikte, die natürlich eine enorme Auswirkung auf unsere mitochondriale Gesundheit haben. Und wenn ein Mensch da Traumata mit sich rumträgt, dann ist diese Regentonne, von der ich gesprochen habe, halt schon randvoll. Und dann kann dieser Mensch eben mit einer zusätzlichen Giftbelastung oder mit einem Infekt nicht mehr zurechtkommen. Und dann gehen die Mitochondrien kaputt. Man kann sagen, dass das alles, was ich jetzt genannt habe, Stress erzeugt. Und dieser Stress, den kann ich im vegetativen, also im sogenannten unterbewussten Nervensystem darstellen, in Form der sogenannten Sympathikotonie. Das heißt, unser Stressnerv, unser Flucht- und Kampfreflex, der Sympathikus, das Adrenalin ist hoch. Und damit wird unser regenerativer Anteil, der Parasympathikus, der Vagus, der Heilungsnerv, unterdrückt. Und dieses Unterdrücken können wir gar nicht gebrauchen. Und insofern führen alle diese neuen Dinge dazu, dass in der Zelle, in den Mitochondrien, es dazu kommt, dass es den sogenannten oxidativen und nitrosativen Stress hat. Das heißt, wir unterteilen Stress in Stress im vegetativen Nervensystem und verfolgen diesen in der Zelle, in den Mitochondrien, zu einem Anstieg von oxidativem und nitrosativem Stress. Und spätestens hier rächt es sich, wenn wir nicht hinreichend Mikronährstoffe an Bord haben, weil wir uns nur damit wehren können, dass uns von innen heraus die Zelle nicht kaputt geht. Und das bedeutet von innen heraus die Mitochondrien, aber natürlich auch irgendwann der Zellkern. Und das führt zur vorzeitigen Alterung, das führt zu zum Teil sehr schweren Erkrankungen.
Das hat auch unseren Kunden Peter über die MyBiogenaCoach-App sehr interessiert. Und zwar fragt er, welchen Zusammenhang haben Mitochondrien, oxidativer Stress und stille Entzündungen? Magst du darauf noch stärker eingehen, bitte?
Ja, das ist genau diese Verbindung. Das hat er genau richtig gefragt. Denn darüber reden viele nicht. Viele reden über Bruchstücke, aber machen diese Verknüpfung nicht. Die Verknüpfung ist aber doch ganz logisch. Ich habe in den Mitochondrien einen wirklichen, ja, einen kraftgenerierenden Reaktor. Da haben wir wie ein Wasserkraftwerk mit einem Staudamm, eine Membran, und auf der einen Seite dieses Staudamms ist nicht das Wasser, sondern die sogenannten Protonen, die H+-Ionen, und auf der anderen Seite sind die Elektronen. Und durch die elektrische Spannung, die entlang dieses Staudamms entsteht, wird eben dann unser Sonnenlicht produziert, unser ATP produziert. Und jetzt ist der oxidative Stress in der Lage, diese sogenannte Lipid-Doppelmembran zu oxidieren. Das nennen wir Lipidperoxide. Das können wir auch in unseren genannten Laboren messen. Wie schlimm ist die Oxidation? Die Oxidation kann aber nicht nur, also oxidativer Stress, zu der Zerstörung dieser Lipid-Doppelmembran führen. Im Bild des Staudamms hieß es, der Staudamm hat ganz viele Löcher. Dann sinkt ja auf der einen Seite der Wasserpegel und der Druck auf die Turbine, um Energie zu produzieren, wird immer weniger. Genauso geschieht das in unseren Mitochondrien. Sondern es kann auch die DNA, die in den Mitochondrien ungeschützt direkt daneben lebt, denn die Mitochondrien haben ihre eigene DNA, zu einer Oxidierung von unseren DNA-Anteilen führen. Und es kann natürlich die gesamte Menge der Antioxidantien, der sogenannte antioxidative Kapazität, verbraucht werden und quasi aufgefuttert werden. Das ist jetzt nur mal zum oxidativen Stress. Die Silent Inflammation ist nichts anderes als die damit verbundene, verstärkte Exprimierung der proinflammatorischen Zytokine, also Interleukin 1, 2, 6, TNF-alpha, Interferon gamma, Prostaglandine und Stickstoffmonoxid. Und dann kommt es zusätzlich noch zu einem nitrosativen Stress, wenn man Pech hat. Und der frisst dann unser ganzes B12 auf. Und wenn wir das nicht neutralisieren, gehen noch mehr Bestandteile unserer Zelle und Mitochondrien vor die Hunde. Deswegen genau die richtige Frage. Silent Inflammation, oxidativer Stress, nitrosativer Stress und Mitochondrien, die gehören alle zusammen und gehören auch alle zusammen angeguckt und gehören auch alle zusammen behandelt.
Vielen Dank für diese sehr ganzheitliche Beantwortung von Peters Frage. Ich finde, anhand der Fragen unserer Community sieht man auch, ja, deren Interesse an unseren Gesundheitsthemen und vor allen Dingen auch deren Know-how, das bereits besteht. Kommen wir zum Thema Frühling. Frühling ist Fluch und Segen für viele zugleich, denn die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit ist leider ein weit verbreitetes Thema, das viele Menschen betrifft. Was sind deiner Erfahrung nach die Hauptursachen für dieses Energietief und wie hängt sie mit der Funktion unserer Mitochondrien zusammen? Gibt es denn spezifische saisonale Faktoren, die die mitochondriale Funktion im Frühjahr beeinflussen können?
Nun, wir sind ja in unseren Breitengraden im Winter ein bisschen im Winterschlaf. Jetzt muss ich zugeben, dass ich das ganz gut finde. Das Jahr und das Leben mit den Jahreszeiten ist klug. Im Winter mache ich keine Entgiftung. Denkt, was die Pflanzen machen. Was macht eine Pflanze im Winter? Die zieht das Grüne aus den Blättern ab. Die zieht die Energie in ihr Inneres hinein. Die behütet ihre Energie vor der Kälte. Und sobald die Sonne wieder kommt, sprießt es und blüht es. Und es hat Triebe und Knospen und Neues und Entwicklung und Aufräumen und Frühjahrsputz und reine Machen und ein Erwachen und Wachsen. Und eine Kreativität des Frühlings kommt nach oben und nach draußen und wir strecken uns und recken uns und bewegen uns und stellen uns in die Sonne. Bei jedem Sonnenstrahl setzen wir uns ins Café, trinken unseren Espresso und genießen die Freude des Lebens. Es ist klug, sich daran zu halten. Die Frühjahrsmüdigkeit als Übergangsphase von dem des in sich zurückgezogenen des Winters, des Meditierens, des Räumens, denkt nur an die rauen Nächte, des Ordnens, des Klärens, hin in die neue, frühjahrsgetragene Energie. Dieser Übergang, den könnte man als Frühjahrsmüdigkeit bezeichnen. Der Mangel an Vitamin D und Sonne im Winter nimmt uns den Treibstoff. Das heißt, wir können über den Winter hinweg mit 5 bis 10.000 Einheiten Vitamin D am Tag dafür sorgen und indem wir uns auch Ruhephasen gönnen über die Wintermonate, dafür sorgen, dass die Frühjahrsmüdigkeit nicht so reinschlägt. Aber bitte, wenn euer Körper sagt, ich nehme jetzt im Winter 1-2 Kilo zu, ich mache ein bisschen Ruhe, ich mache ein bisschen runter, ich mache ein bisschen ruhiger, ich mache ein bisschen Regeneration, dann lasst es euch gefallen. Kämpft nicht dagegen an.
Go with the flow. Nun interessiert mich, welche therapeutischen Ansätze gibt es, um mitochondrial bedingte Energiemängel zu behandeln? Bitte um Beispiele aus deiner Praxis. Einige davon hast du ja schon ein Stück weit skizziert.
Ich habe noch nicht mal angefangen, liebe Jo.
Na, dann starte ich mit der Frage nochmal neu.
Nein, ich finde es wunderbar. Die mitochondriale Therapie orientiert sich an der individuellen Ursache. Wenn ich den BHI mache, dann kriege ich eine klare Aussage. Ist in diesem Fall ein Protonenleck vorhanden? Ist die Lipiddoppelmembran kaputt? Einfach. Dann weiß ich, ich brauche hochdosiert Omega-3. Ganz einfach. Ich kriege ganz klare Hinweise, da sind Gifte. Dann weiß ich, ich muss entgiften. Ich kriege ganz klare Hinweise, die Mitochondrien sind zerstört. Ein Teil davon ist reparabel. Dann brauche ich ganz viele Kofaktoren. Kofaktoren, die B-Vitamine, zum Beispiel das Q10, zum Beispiel. Ja. Und wenn ich jetzt Hinweise kriege, dass da Mitochondrien sind, die nicht reparabel sind, dann muss ich ganz wichtig zwei Dinge tun. Ich muss das PGC1-Alpha und das NRF2 erhöhen. Und da habe ich ganz bestimmte Pflanzen, die das tun. Da habe ich das Q10, da habe ich das PQQ, da habe ich das Eisbaden und ich habe das MitoFit-Höhentraining. Das ist genial, um die mitochondrale Biogenese wieder anzustoßen. Und je nach Befund und je nach Krankheitsschweregrad kombiniere ich diese Methoden. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein Leaky Gut hätte, was ich im Stuhltest feststellen kann, über ein erhöhtes Zonulin oder ein erhöhtes Alpha-1-Antitrypsin oder, dann kann es sein, dass ich sage, schau, jetzt würde ich dir viele oral zu verabreichenden Produkte anbieten, aber dein Darm könnte sie noch gar nicht aufnehmen. Erinner dich, wenn die Mitochondrien kaputt sind, wird die Darmassimilation abgeschaltet. Dann mache ich am Anfang erstmal Infusionen und oralisiere dann das, was ich per Infusion gebe, um dem Menschen wieder aufs Pferd zu helfen. Und dann kann er von alleine weiterreiten. Und all das kombinieren wir dann mit verschiedenen, sagen wir mal, Einstellungsoptimierungen mit dem Höhentraining. Und die Methode, diese Optimierung zu perfektionieren, ist die VNS-Analyse. Das heißt, ich messe Sympathikus, Parasympathikus. Ich gehe beim Höhentraining auf den Berg bis hin zum Kilimandscharo und gucke, ob der Patient darunter ein klein bisschen Stress hat. Das heißt, der Parasympathikus würde runtergehen. Und dann lasse ich den Patienten nach 5 Minuten Berg 3 Minuten erholen. Und dann muss der Parasympathikus wieder hochgehen. Und dann lasse ich ihn wieder 5 Minuten auf dem Berg und dann wieder 3 Minuten erholen. Und das kann ich mit einem Modul, das ist das IHHT-Modul in der VNS-Analyse, begleiten und kann dann genau schauen, ist das, was ich von diesem individuellen Patienten verlange, angemessen oder zu schlapp? Muss der höher in den Berg? Oder ist es zu anstrengend? Muss er vielleicht nur auf die Zugspitze? Das kann ich messen. Deswegen ist mein Mantra immer messen, machen, messen. Das gilt sowohl für die Vollblutanalyse und die Mikronährstoffe. Es gilt aber auch für die Begleitung des Höhentrainings. Und das ist immer wieder das Bild des Maßanzugs. Hier noch ein Abnäher dazu, hier noch ein Schulterpölsterchen rein, hier noch ein Abnäher dabei und dann ist der Rundrücken und die Hängeschulter kaschiert und man sieht perfekt aus. Und genau das machen wir in der Therapie auch.
Jetzt hätte ich dennoch ganz gern das allseits beliebte Pauschalrezept in Sachen Ernährung, Makro- und Mikronährstoffe und du schüttelst schon den Kopf. Ich frage dennoch, welche Do's und Don'ts gibt es denn in Sachen Ernährung in Bezug auf die mitochondriale Funktion?
Das ist überhaupt kein Problem, weil die Don'ts sind ja nun sehr, sehr klar. Industrielle Nahrungsmittelproduktion heißt, dass wir Dinge mit Packung und mit Zutatenliste, mit vielen E's lassen sollen. Erstens. Zweitens, Dinge mit viel Giftbelastung müssen wir vermeiden. Also, was machen wir denn mit Thunfisch? Darfst du haben, einmal im Monat, aber nicht 3-mal in der Woche. Ja, was machen wir mit Fleisch? Bitte Bioqualität. Was machen wir mit Geflügel? Bitte Bioqualität. Was machen wir mit Gemüse? Bitte Biolan. Was machen wir mit Reis? Bitte einweichen 1, 2, 3 Tage und nicht in dem Wasser kochen, wo es eingeweicht ist. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir in der gefallenen Schöpfung leben. Die Welt ist am Arsch, auf Hochdeutsch. Und alles, was wir essen, sagt Hippokrates, ist unser Heilmittel. Und alles, was wir heute essen, ist potenziell in der Lage, unsere Giftbelastung zu erhöhen. Fasten, intermittierendes Fasten, ein Fastentag pro Woche. Hervorragend geeignet, um das NRF2, das NARF2 zu erhöhen, was die mitochondriale Autophagie und die mitochondriale Biogenese erhöht. Ja, wir haben Nahrungsmittel, Omega-3 habe ich schon genannt, mediterrane Diät, Okinawa-Diät oder wie die Japaner sagen, Hara-Hachibu heißt es, glaube ich. Hara-Hachibu heißt, also wir reden von sogenannten Blue Zones, das heißt, wir reden von der Region, den Regionen in der Welt, wo Menschen regelmäßig über 100 werden. Und in Japan gibt es eine kleine Insel. Und wenn man die Leute fragt, wie ernährt ihr euch, dann sagen sie Hara-Hachibu. Die hören auf zu essen, wenn sie 80% satt sind. Das müssen wir als Pauschalrezept, können wir das einfach erklären. Und jetzt pass auf, es gibt Menschen, die sagen, gesunde Ernährung, ganz viel Ballaststoffe. Das stimmt für manche Menschen. Es gibt Menschen, die sagen, unbedingt muss 50% Rohkost sein. Und es gibt Menschen, die werden darunter krank. Es gibt Menschen, die vertragen kein Obst. Die werden darunter krank. Es gibt Menschen, die haben einen Darm, der so entzündet ist, dass wir die bitten, von Gemüse und Obst und Tomaten die Schalen zu entfernen und sich pektinfrei zu ernähren. Es gibt Menschen, die haben einen so entzündeten Darm und damit eine Schädigung der Mitochondrien durch die sogenannten Lipopolysaccharide, LPS. Auch das können wir messen übrigens. Die haben so einen geschädigten Darm, dass die weißes Toast besser vertragen als Vollkornbrot. Stell dir das mal vor. Das heißt, ich empfehle manchmal Dinge, da würdest du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber für dieses Individuum, in dieser Situation, ist das richtig. Und deswegen bin ich mit den Kochrezepten vorsichtig. Das heißt, für die meisten Menschen stimmt das, was ich gesagt habe. Es gibt Menschen, die können wunderbar fasten. Und es gibt Menschen, die sollen gar nicht fasten.
Und wie finde ich nun heraus, zu welchem Ernährungstyp ich zähle?
Also wenn ich dich angucke, solltest du gar nicht fasten. Das ist der größte Blödsinn für dich. Also du musst immer das Individuum anschauen. Wie ist die Konstitution? Ich habe lange Jahre Fastengruppen mit unserem ortsansässigen katholischen Pfarrer gemacht bei mir im Dorf. Und er hat mit uns Exerzitien gemacht und meditiert und ich habe die Fastengruppe geleitet. Da haben sich 40 Leute angemeldet, 15. Ich habe bei jedem Zungen- und Pulsdiagnose gemacht, weil ich halt aus der chinesischen Medizin komme und habe dann 15 regelmäßig gebeten, nicht zu fasten. Also ich kann das halt über die TCM. Andere, unsere Meyer-Ärzte in Österreich, haben wir eine riesige Tradition an Meyer-Ärzten, sensationell tolle Leute, die liebe ich sehr, weil die unglaublich klug und erfahren sind. Ich selber bin Buchinger Mensch, was Fasten angeht, aber ich liebe die Meyer-Medizin. Die wissen sehr genau, wer was macht und wer nicht.
Also auch hier wieder ganz, ganz individuell vorzugehen.
Ja, aber weißt du, ich mache jetzt zum Beispiel Folgendes. Ich esse am Sonntagabend das letzte Mal und dann am Montagabend das erste Mal. Also ich habe immer diesen einen Fastentag pro Woche. Ich mache mein 16-8-Fasten, aber nicht am Wochenende, wenn ich mit Freundinnen und wie auch immer mal gemütlich frühstücken möchte, dann lasse ich das natürlich sein. Also man muss es so ein bisschen menschlich machen, aber grundsätzlich ist die Restriktion von Kalorien und das lange Nicht-Essen für Leute mit meiner Konstitution super. Für Leute mit deiner Konstitution würde ich sagen, lass es lieber sein.
Ganz, ganz klares Statement. Danke dir auch dafür. Ja, auch wenn wir dazu eine eigene Wellbeing-Spotlight-Episode in den nächsten Wochen schon geplant haben, einfach weil das Thema sehr stark nachgefragt wird, würde ich gern auf die sogenannten Biohacking- oder Longevity-Treatments eingehen, zum Beispiel IHT-Höhentraining oder Kryotherapie. Ganz einfach, weil sie rund um die Optimierung der Mitochondrienfunktion immer wieder genannt werden und das zu Recht. Welche Ansätze hältst du für die effektivsten und warum?
Ach, das mit den effektivsten ist jetzt wieder, bin ich wieder der falsche Adressat, ne? Aber ich bin ein absoluter Protagonist des Höhentrainings und würde das Höhentraining auch bei fast allen Patienten anwenden, wenn wir es bei den Patienten mit starker Beeinträchtigung aber dann bitte sehr vorsichtig machen. Das heißt, wir haben also die normale Sättigung an Sauerstoff im Blut. Das messen wir mit sogenannten Pulsoximetern bei 97-99%. Der Trainingseffekt beginnt zwischen 90-80% Sättigung, bei Leistungssportlern auch bis 75% möglich. Und wir machen dann Folgendes: Wenn jetzt jemand sehr krank ist, dann gehe ich einfach mal so um 88-92%, also um den Trainingsbereich drumherum. Ja, bei dir würde ich jetzt sagen, wir starten direkt mit 85-90% und bei anderen gehe ich direkt zwischen 80-85%. Ja, also wir müssen immer genau gucken, wer ist denn da jetzt vor uns? Es ist auch so, dass wir eine sehr individuelle, genetisch bedingte Fähigkeit haben, auf Sauerstoffmangel zu reagieren. Das heißt, bei jedem Patienten wird immer in der ersten Sitzung ein sogenannter Hypoxietest gemacht. Auch den machen wir ganz behutsam bei Menschen, die schwer krank sind, und ganz standardisiert zwischen 90-85% bei Menschen, die, nur etwas krank sind. Und dann kann ich den genetisch bedingten Reaktionsweg auf Hypoxie messen und kann dann schauen, bei welcher Konzentration von Sauerstoff, also normale Luft 21%, Luft auf dem Kilimandscharo 9,5%. Du würdest vielleicht trainieren bei 13%, ich vielleicht bei 11, ja. Jetzt nochmal so aus dem Daumen, würde ich aber messen wollen. Vielleicht wirst du auch erst bei 9% warm. Bei mir weiß ich, dass es 11 sind, weil ich es gemessen habe.
Bei mir also sind es wirklich 13, du hast recht.
Also würden wir erstmal diesen Hypoxietest machen, um zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich? Und dann würde ich in den nächsten Sitzungen dann dich Schritt für Schritt immer ein bisschen den Berg höher mitnehmen und dann eben so individualisiert, weil manche das eben erklären, ja nein, das Höhentraining darf man nicht bei allen machen. Ich so, jein, man darf es bei allen machen, aber man muss wissen, wie es geht. Und das Zünglein an der Waage ist dann meine VNS-Analyse, die mir sehr genau sagt, hör mal, den Patienten hast du zu hart rangenommen und den hast du gelangweilt. Wenn ich jetzt jemanden gelangweilt habe, dann verbessern sich seine Mitochondrien nicht. Wenn ich jemanden eine sanfte Challenge gebe, also einen kurzzeitigen oxidativen Stress, dann ist der oxidative Stress, weil wir ja schon wieder 3 Minuten Ruhe haben, wieder weg. Aber der Körper hat schon gelernt, ich muss meine antioxidative Kapazität aufbauen. Das heißt, es bleibt die antioxidative Kapazität bestehen, obwohl der oxidative Stress nur kurz war. Und der Fachausdruck dafür nennt sich Hormesis. Das kommt aus der Trainingssteuerung. Das bedeutet, dass ich in der Lage bin, Menschen sehr individualisiert mit dem Meteovid einzustellen und auch hier in dieser Therapie einen Maßanzug zu bauen. Und genauso unterrichten wir das auch. Und das machen wir mit meinem Verein, mit der IGAV. Und weißt du, wo unser nächster Kurs ist zu diesem Thema? In Salzburg. Und unser Gastgeber ist Biogena. Das heißt, wir sind in Koppel, wir sind in diesem wundervollen Seminarzentrum und freuen uns schon wie Bolle, bei euch zu Besuch zu sein. Und dann werden wir natürlich dort das im Detail euch vermitteln und beibringen, sodass ihr dann ganz sicher seid, dass das wunderbar funktioniert.
Darauf freuen wir uns auch schon sehr. Das ist IAT bei Mitovid Next Level, dank dir und der IGAV.
Ja, aber ich wollte noch was zum Kälte. Jo, ich liebe das. Ich war genau einmal in der Kältekammer. Das war eben dort in
Bei
Salzburg.
Bei uns in Koppel, oder?
In Koppel, ja, ja. Ich war dort in der Kältekammer. Gibt es ein lustiges Video. Ich habe dann ABBA auf die Ohren gekriegt. Mützchen, Handschuh. Gott sei Dank hatte ich eine schöne Unterhose an. Das war okay. Und dann habe ich da so rumgetanzt in dieser Kältekammer. Das ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Und hinterher ist den ganzen Tag lang warm. Was habe ich vorhin erklärt? Wenn deine Mitochondrien funktionieren, hast du nicht nur Energie, sondern auch Wärme. Was das Eisbaden, die Wim Hof-Atmung, die Kryotherapie, Kältekammer und das Höhentraining und die Kalorienrestriktion alle gemeinsam haben, sie aktivieren PGC1-Alpha und die erfinden, nicht die Erfindung, das hat der liebe Gott erfunden, aber Die Entdeckung vom PGC1-Alpha hat vor einigen Jahren immerhin einen Nobelpreis gegeben, denn die Autophagie, das heißt das Selbstverdauen von nicht ganz gesunden Zellbestandteilen und Zellen, wird durch das PGC1-Alpha aktiviert. Und wir haben dann also tatsächlich diese Unterstützung, dass diese nicht so guten Mitochondrienanteile aufgefuttert werden, um neue gesunde Mitochondrien zu produzieren, diese Unterstützung durch HIF-1-Alpha, durch PGC-1-Alpha, durch NRF2, NARF2, wie wir es immer sagen. Und das ist einfach genial, weil wir da den Menschen genau an den Schnittstellen, an den Stellschrauben unterstützen, wo es ihnen halt dann pressiert. Und da haben wir einfach eine Latte, Infusionen, Nahrungsergänzungsmittel, Q10, Zink, Mangan, Chrom, Bor, Vitamin B1 bis B12 in allen Varianten, Niacin, B3, B5, Panthenon. Was haben wir nicht alles? Also da hast du 100 verschiedene Sachen. Manche sind schön zusammengestellt, dass du Mischprodukte nimmst. NADH haben wir. Ja, wir haben also eine Klaviatur, die wir spielen können, rauf und runter, beidhändig, plus Füße, wie bei der Orgel, mehrstimmig. Und dann wird das funktionieren.
Alles da im Biogen-Assortiment, der gesamte Werkzeugkasten und auch die Baumaterialien. Georg hat uns über die MyBiogena Coach App noch eine wichtige Frage gestellt. Neben dem Thema des Eisbadens und der Kälteanwendung, die du ja schon sehr detailliert auch erläutert hast, fragt Georg zum Thema Sport und Bewegung, also explizit Kraftsport, hybride Athletik und Ausdauersport. Was hat es denn damit auf sich in Bezug auf die mitochondriale Funktion?
Also grundsätzlich perfekt. Wenn nicht schwerstkrank. Wenn schwerstkrank, ist das Mitofit als Sport ohne Sport genau richtig. So, jetzt nehmen wir mal einen Leistungssportler, echtes Beispiel. Fußball-Bundesliga-Spieler hat sich eine Verletzung zugezogen, hat natürlich mitten in der Saison einen Top-Leistungszustand. Der kann aber jetzt, um diesen Top-Leistungszustand zu halten, nicht mit 250 Watt seinen Heimtrainer benutzen. Das geht ja nicht. Also kauft er sich ein Mitofit. Simuliert, dass er bei 3000 Metern ist, tremmelt dann mit 100 Watt bei 3000 Metern, was für sein Herz-Kreislauf-System zum Erhalt seiner Trainingssituation völlig genial ist, mit 100 Watt gemütlich vor sich hin. Aber mit der Maske drauf. Also für den Leistungssportler haben wir ganz viel Möglichkeiten. Und ich habe diesbezüglich im Vorgriff auf den Podcast extra nochmal Percy Marshall angerufen. Percy Marshall ist ja der Mannschaftsarzt von RB Leipzig und er arbeitet seit vielen Jahren mit dem Mitofit. Und er nutzt es auch in der Regeneration nach sehr, sehr anstrengenden Fußballspielen. Er nutzt das aber auch in der Rehabilitation bei verletzten Spielern natürlich. Und ebenso, wie ich es eben erklärt habe, zum Erhalt der Grundkondition. Und der Sport, also wenn ich wenn der Fragesteller mal einen Vortrag von mir in Bild und Ton sieht, dann wird er immer sehen, dass ich ein Bild zeige, wie man gesund alt wird. Also das Longevity-Bild, ja, wo wir zuallererst noch oberhalb der Ernährung den Sport haben. Also der Sport ist das Gleiche wie die Hormesis. Das heißt, wenn ich Hormesis mache und der Mensch ist in der Lage, wie er sagt, mit seinem High-Intensity-Training oder mit seinem Kraftsport, dann zu arbeiten, dann macht er genau dasselbe, was ich mit dem Höhentraining beim Schwerkranken mache. Setze ich das Höhentraining noch on top zum Sport ein, ist der Zuwachs an Leistungsfähigkeit, die Reduktion von, da gibt es so einen Fachausdruck, Delayed Onset Muscle Soreness, ja, also verzögert eintretende Muskelschmerzen bei hochintensiven Sporteinheiten, dann ist das eben deutlich besser. Und nur mal aus dem Nähkästchen geplaudert, haben wir eine Kooperation mit der Universität von Real Madrid gegründet. Und da läuft jetzt diese Forschungsarbeit zum DORMS, also Delayed Onset Muscle Soreness. Und wir werden jetzt in den nächsten 1-2 Jahren da wunderschöne Forschungsergebnisse bekommen. Und das geht genau in die Richtung, was der Fragesteller da sagt. Wir kombinieren das. Und wenn du fit bist, bist mit deinem Sport super, mit Mitovit, kannst du in jedem Biogener Plaza dich noch pushen, dass du noch schneller fitter wirst, schneller regenerierst, dass du noch mehr Spaß beim Sport hast. Aber wenn einer gute Medizin machen will und empfiehlt keinen Sport, hat das nicht geblickt. Ja, also danke für die Frage in jedem Fall.
Sehr gut. Da möchte ich direkt mit der Frage von Nina, die über die MyBiogena Coach App reingekommen ist, anschließen. Und zwar fragt dich die liebe Nina, ob es einen direkten Zusammenhang zwischen einem langsamen Stoffwechsel und dem Mitochondrien gibt. Auch auf Basis ihres persönlichen Beispiels von Wassereinlagerungen und Fettansammlungen.
Ja, das kann ich so pauschal jetzt nicht beantworten, aber das Erste, was mir einfällt, ist die Schilddrüse. Und wir haben spezielle Ansätze, wie wir das Höhentraining verwenden, um die hormonelle Balance zu optimieren. Also das geht in jedem Fall. Lass mich sagen, dass die Schilddrüse mit den Wassereinlagerungen, auch mit Lipödem, enorm profitieren von ketogener Ernährung. Ich selber verwende exogene Ketone dafür sehr, sehr gerne. Also ich schluck die auch selber jeden Tag, einfach zum Aktivieren des Stoffwechsels. Ich kann, also ketogene Ernährung, intermittierendes Fasten, Glyphosat, Aluminium, Vergiftung, Giftbelastung der Schilddrüse, Streptokokkeninfekt, Zahnstörfelder, das sind die Stichworte, die mir so spontan einfallen. Und alles das optimieren wir mit dem Höhentraining. Das heißt, wenn ich Höhentraining mache, Homeasis mache, NARF2 hochgeht, dann wird auch die Fähigkeit, meine Mitochondrien zu entgiften, besser. Also das in jedem Fall. Aber ich würde on top, also ich persönlich in dem Fall raten, Kinesiologie nach Klinghardt als Beispiel. Ich weiß, in Österreich gibt es mehr Akaler, die können das aber genauso gut. Ja, also guck mal nach jemandem, der dich testen kann und herausfinden kann, mit welchen Kräutern. Mit Trinkmoor, kommt auch aus Österreich, nutze ich auch total gerne. Huminsäure, ja, haben wir gerne. Glycin haben wir gerne. Womit wir dann das Glyphosat bei dir rausholen, ich könnte fast eine Wette abschließen, dass wir das finden, kannst du bei deinem Labor, Biovis oder ganz Immun, testen, Glyphosat im Urin, kannst du mal messen, kostet nicht viel. Also das sind so meine Ideen, jetzt so spontan, ja, was ich so einfach mal ins Blaue raus sage, aber bitte lass dich mal an die Hand nehmen, weil das alleine in den Griff zu kriegen ist nicht leicht, ja. Und da gibt es also viele, viele Hilfestellungen, die dir ein erfahrener Therapeut, muss gar kein Doktor sein, kann Energetiker sein, dir da geben kann. Also da kann man dir sicherlich helfen.
Ja, super. Damit hat die liebe Nina sicherlich einige Ansätze dank dir, wie sie auf ihren Arzt oder Therapeuten zugehen kann. Zitata, in vielen deiner Vorträge sprichst du auch über den Einfluss von mentaler Gesundheit auf die mitochondriale Funktion. Wie wirken sich denn psychische Belastungen und chronischer Stress auf die Mitochondrien aus? Und wie lässt sich das durch mentale Techniken oder Strategien ausgleichen? Ergänzend beschäftigt mich noch die Frage, wie relevant ist Schlaf für die mitochondriale Funktion?
Fangen wir mit dem letzten an, weil das ist am leichtesten. Wir wissen von der Forschung für die Telomerenlänge, also die Longevity, die wir in den Zellen quasi messen können, biologisches Alter. Davon wissen wir, dass 7 Stunden Schlaf Minimum empfohlen werden. Ich glaube, dass das etwas ist, was viele Menschen nicht schaffen. 7 Stunden schaffe ich jeden Tag, mache ich jeden Tag Mittagsschlaf. Nur dazu, Menschen, die ein Powernap machen, reduzieren ihr Risiko, an Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erkranken, um 38%. das sind Menschen. Wenn du es auf Männer runterbrichst, 68% Reduktion. Es gibt nichts Wichtigeres, Einfacheres, Billigeres. Ne? Also das ist wirklich der Hammer. Also Schlaf ist unglaublich wichtig. Und jetzt haben viele Menschen so viel Sorgen, dass sie ein Gedankenkarussell haben und sich immer im Kreis drehen. Und da haben wir natürlich auch im Portfolio viele Dinge, die uns helfen, ja, Ashwagandha als Beispiel, in diese innere Balance zu kommen. Du musst verstehen, dass der liebe Gott uns eine Möglichkeit gegeben hat, auf Stress zu reagieren. Und das ist dem Körper egal, ob dieser Stress durch einen wurzelgefüllten Zahn, eine entzündete Hämorrhoide, eine nicht ausgeheilte Dammschnittnarbe, eine nicht ausgeheilte Blinddarmnarbe, eine Divertikulitis, ein Leaky Gut oder entsteht. Das kann der Körper nicht unterscheiden. Er macht immer eine Silent Inflammation daraus. Und diese Silent Inflammation aktiviert immer den Sympathikus. Und der Sympathikus bringt uns immer in eine Schräglage, dass unsere regenerativen Fähigkeiten kaputt gehen und damit letztendlich die Mitochondrien. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir die seelischen Aspekte ernst nehmen, wahrnehmen, behandeln lassen. Wir müssen ja nicht alles selber können. Jeder von uns kennt jemanden, der sowas kann. Ob das ein Psychotherapeut ist, ob das einer ist, der systemisch arbeitet, ob das einer ist, der Familienstellen macht oder Psychokinesiologie macht oder ob du zur Fürbitte gehst oder ob du zum Gebet gehst, ob du für dich beten lässt. Da gibt es ja Studien über Studien, ja, dass man also eine Gruppe von Krebspatienten genommen hat, für die wurde gebetet und eine andere Gruppe von Krebspatienten, für die wurde nicht gebetet als Kontrollgruppe. Und die, für die gebetet wurde, hatten viel weniger Rezidive, viel längere Überlebensraten und. Und jetzt halte ich fest, in dieser Studie steht nicht, in welcher Kirche die Leute waren oder in welcher Religion die waren, die gebetet haben oder für die gebetet wurde. Und es war klar, dass die, für die gebetet wurde, das nicht wussten, dass für die gebetet wird. Es wurde einfach nur für die gebetet, in USA, und die Patienten waren in Europa. So, und jetzt halte ich fest, was ist dieser ganze Quatsch? Nein, ja, du kannst nur so rumbeten oder so rumbeten oder zu dem. Nein, das ist nicht korrekt, nicht in der Studienlage. Na, und deswegen bin ich ganz davon überzeugt, dass wir unsere seelischen Themen, unsere spirituellen Themen, jeder nach seiner Fasson in den Griff kriegen. Und dass das für unsere Mitochondrien eine enorme Bedeutung hat. Und es ist mir vollkommen klar, wie unmodern und altmodisch sich das anhört. Aber das ist mir wirklich wurscht. Das ist meine Erfahrung in über 25 Jahren Praxis an der Front. Und letztendlich lerne ich diesbezüglich mehr von meinen Patienten als umgekehrt. So langsam bin ich selber der alte Onkel, der solche Ratschläge geben darf. Aber vergiss nicht, ich war schon niedergelassen, da war ich 29. Das heißt, ich bin immer noch knackig jung, aber habe schon viele Jahre Erfahrung.
Du, ich habe gerade Gänsehaut, weil die letzte Empfehlung von dir, die kostet genau gar nichts und beginnt einfach nur damit, dass man loslegt und es sich wert ist, sich selbst und seiner Gesundheit, ja, auch diesen Raum und das Bewusstsein schenkt.
Ja. Und da ist, finde ich, wird viel zu wenig drüber gesprochen, aber wir sollen mutig sein und uns ermutigen gegenseitig, ja, weil da gibt es nicht richtig oder falsch. Im Rheinland haben wir so einen Spruch, ja, vom Herrgott sind wir alle glich. Das heißt auf Hochdeutsch, vom lieben Gott sind wir alle gleich, ja. Da gibt's nicht denjenigen, der besser ist oder schlechter ist, sondern wir können uns wie Brüder und Geschwister einander nur ermutigen, mit unserem spirituellen Leben klarzukommen. Und das macht jeder nach seinem Dafürhalten. Aber ermutigen können wir die Leute. Das ist erlaubt. Zu sagen, dass man es so richtig oder falsch ist, nicht erlaubt.
Ja, und genau das machen wir. Wir wollen möglichst viele Menschen ermutigen, besser auf sich selbst zu schauen, auf ihre Gesundheit, auf ihr Wohlbefinden. Nun kommen wir auch schon ins grande Finale unserer allerersten gemeinsamen Episode, lieber Siddhartha, und ich habe noch drei Fragen an dich. Was sind die häufigsten Missverständnisse oder Mythen, die du in Bezug auf Mitochondrien und Energieproduktion immer wieder hörst? Also was möchtest du unseren Zuhörern aus Sicht der Wissenschaft und Medizin damit gern mitgeben und vielleicht auch klarstellen?
Es gibt nicht die eine glücklich selig machende Methode und es gibt nicht die eine fatale Ursache. Ich bin nicht für die Impfung, aber ich bin trotzdem gegen Corona-Infekte. Ich habe Patienten, die haben Corona-Infekte und sind furchtbar krank geworden. Ich habe Patienten, die haben Corona-Impfungen und haben nichts bekommen. Ich habe Patienten, die haben Corona-Impfungen und sind furchtbar krank geworden und andere nicht. Es ist mir egal. Hört auf mit Glaubenskriegen. Jeder Mensch hat seine eigene Krankheitsgeschichte. Ideologie und Politik haben im Sprechzimmer nichts verloren. Nichts. Macht das woanders. Geht auf den Spielplatz. Geht in die Kneipe. Geht ins Bierzelt. Aus den Praxen seid ihr raus und helft gefälligst euren Patienten. Das ist meine Aussage dazu.
Glasklare Klarstellung. Stichwort Female Power und Mitochondrien. Stimmt es, dass die mitochondriale DNA ausschließlich mütterliche Gene enthält?
Ja, es gibt eine Ur-Ur-Ur-Eva in der Tat. Und es ist so, dass wir tatsächlich im Spermium ein Mitochondrium haben, im Schwanz des Spermiums, was also den Rotor antreibt. Und wenn der Kopf des Spermiums in die Eizelle reingeht, bleibt dieses Mitochondrium draußen. Ist schon irre, ne? Und diese Ur-Eva war irgendwo in Afrika. Da gibt es ein tolles Buch, das ist auch in diesem Bücherregal, was du siehst, aber die Zuhörer nicht. Lass mich mal gucken. Hier ist es. Das heißt Power, Sex and Suicide von Nick Lane. Sehr lesenswert, gibt es leider nur auf Englisch. Und das ist wunderschön erklärt. Also wer sich dafür interessiert, das Buch müsst ihr unbedingt lesen, wenn ihr dann tiefer einsteigen wollt. Ist in einem gut verständlichen Englisch geschrieben. Ja.
Last but not least, bitte noch einmal ganz persönlich, lieber Siddhartha, mit welcher Energie stehst du morgens auf? Welche persönlichen Rituale oder Routinen helfen dir, den Tag mit voller Energie und vollem Fokus zu starten?
Ja, ich stehe morgens auf. Ich habe hier eine Wohnung. Wir haben ein Wahrzeichen in der Region, wo ich lebe. Das ist der Drachenfels. Und ich habe ein Fenster, was genau dorthin zeigt. Das heißt, das Erste, was ich morgens fast schon zähneputzend tue, ist erstmal in mein Wohnzimmer gehen und die Jalousien hochfahren lassen. Und erstmal einen Blick in diese wunderschöne, wunderschöne Natur, diesen wunderschönen Blick zu genießen. Ich habe das Privileg, zum Wald hinaus mein Schlafzimmer zu haben. Das Einzige, was ich morgens an Geräuschen höre, ist ein Hahn, der kräht. Und in dieser Ruhe, in diesem Frieden aufzuwachen, ist schon das Schönste, was man sich vorstellen kann, ohne blöde Motorengeräusche oder Ähnliches oder Autos oder wie auch immer Krach. Und ja, dann nach ausgiebigem Duschen und wunderschönem Genuss von biologischen Shampoos und Duschzeug und herrlichen Dingen, die ich mir einfach gönne und die ich einfach wunderbar finde, gehe ich dann hin und mache meinen Morgendrink mit ein bisschen Alpha-Ketoglutarat, Glutamin für den Darm. Und dann meinen exogenen Ketonen, ein paar Mineralstoffen. Dann kommt ein bisschen was von meinen biogener Pülverken rein. Mein Protein-CS kommt da tüchtig hinzu, damit ich eine ordentliche Eiweißmahlzeit gleich vorneweg habe. Ich habe morgens nicht so Hunger. Ich faste ja gerne bis zum Mittag. Und dann habe ich meinen Shake und dann gehe ich ganz in Ruhe, fahre 20 Minuten durch den Wald zu meiner einen Praxis hin und genieße die Natur und cruise da wie ein älterer Herr in einem herrlich wunderschönen Auto, genieße es. Und wenn ich dann da oben angekommen bin, bin ich wach und kann eine Stunde mit einem Patienten verbringen, das ist mein Check-up, mit dem ich immer den Morgen beginne, und kann eben ohne Stress mich einem Menschen ohne Störung widmen. Im Idealfall kommen die genau einmal im Jahr zu dieser Untersuchung. Wenn ich sie gut pflege, brauchen sie mich sonst nicht. Und da fängt der Tag einfach schon herrlich an, also voller Liebe und Ruhe und Harmonie.
Das klingt einfach wunderbar, nicht nur für dich, sondern auch für deine Patientinnen und Patienten. Danke dir vielmals fürs persönliche Teilen, für deine vielseitigen und gleichermaßen auch tiefgehenden Antworten und Insights. Es hat mir eine riesengroße Freude gemacht, und zum Thema Freude habe ich eins jetzt schon, nämlich die Vorfreude auf unser gemeinsames Wellbeing Spotlight zum Thema IHHT, powered by Mitovit, bei dir und bei der IGAF. Und ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste kommende Episode. Lieber Siddhartha, ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, liebe Julia.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bin mir sicher, ihr habt heute dank Dr. Siddhartha Popat wertvolle Impulse mitnehmen können, um eure eigene Energie zu steigern und eure mitochondriale Gesundheit zu fördern. Denkt daran, euer Wohlbefinden und eure Lebensqualität beginnen bei der Energie, die eure Zellen produzieren. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, voller Energie und neugierig.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.